Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier aus dem EVK Mettmann. Ja, wir haben den Monat März und der Monat März ist der Darmkrebsmonat. Und dazu gibt es ganz viele Dinge zu erzählen. Und unser Dr. Brauch Siepe hier aus dem EVK Mettmann wird uns ganz viele Dinge dazu erzählen können. Und vielleicht, Herr Dr. Brauch Siepe, können Sie sich jetzt einmal ganz kurz vorstellen.
Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Brauch Siepe ist mein Name, Andreas Brauch Siepe. Ich bin einer der Chefärzte am Hause, langjährig schon im EVK in Mettmann, 24 Jährchen. Bin 62 Jahre verheiratet, 3 Kinder, alles gut. Und bin Internist, Magen-Darm-Spezialist und Palliativmediziner. Und heute geht's insbesondere um den Dickdarm. Gastroenterologie ist auch Dickdarm und da sollten wir uns diesen Monat mit beschäftigen. Dickdarm ist im März besonders wichtig, aber prinzipiell auch so immer wichtig.
Ja, wir haben es ja eben schon mal angesprochen in unserem Intro. Es ist Darmkrebsmonat, seit vielen Jahren durch die Felix-Burda-Stiftung ausgerufen. Warum ist es Ihnen so wichtig, dass wir gerade über dieses Thema sprechen?
Ja, ich will vielleicht einmal etwas mehr ausholen. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon mal das Wort Longevity gehört, der Longevity. Da steckt Long und Vita drin, das ist langes Leben. Und die allermeisten Menschen wollen lange leben, ich auch. Und deshalb gibt es ein paar Spielregeln und die sollte man einhalten. Und neben dem Krebs ist es auch so, dass man andere Sachen natürlich auch in der Vorsorge nicht vernachlässigen darf. Ich fange ganz kurz an. Was ist wichtig? Blutdruck ist wichtig, Blutzucker ist wichtig, Gewicht ist wichtig, gute Ernährung ist wichtig. Das ist klar. Über Rauchen möchte ich gar nicht sprechen, weil das ist prinzipiell eine Katastrophe. Aber darum geht's heute nicht. Mir ist wichtig, dass der Dickdarm im Fokus der Aufmerksamkeit bleibt. Es muss so sein, dass wir ab und an auch an unseren Dickdarm denken.
Ja, das ist natürlich super wichtig. Da denke ich jeden Morgen dran oder auch mal jeden Abend an meinen Dickdarm. Aber Sie hatten das gerade schon mal gesagt, Herr Brauchstippe, wie kann ich denn viele Dinge verhindern oder auch verbessern, um meine Darmtätigkeit dementsprechend, meine Darmflora auch gesund zu halten?
Ja, man darf nicht vergessen, der Darm ist unser Freund. Der Dickdarm ist unser Freund und der tut ohne Murren oder selten mit Murren, macht er seine Arbeit Jahr aus Jahr ein. Und man muss sich mal überlegen, mit was für Substanzen er sich zusammensetzt. Insofern ist das wirklich unser Freund. Aber Freundschaften muss man pflegen und man darf sich jetzt auch nicht verrückt machen. Wenn es mal so ein bisschen quietscht und quatscht und mal ein Püpschen quer ist, das ist nicht schlimm. Aber die Spielregeln sind ganz klar. Es gibt ein gewisses Alter. Wir altern, das sieht man an unserer Haut, an der Haarfarbe. Und man muss ab 50, und jetzt kommt eine ganz wichtige Zahl, ich wiederhole die gerne, ab dem 50. Lebensjahr, Männlein wie Weiblein, wie auch andere, sollten, und jetzt kommt schon die Kernbotschaft, ich komme direkt zum Punkt, sollten einmal alle 10 Jahre den Dickdarm untersuchen lassen. Entweder, was sinnvoll ist, mit der Darmspiegelung, kommen wir vielleicht gleich noch zu, große Nummer, ist aber sinnvoll, oder wenn da der Mut nicht zureicht, dann zumindest mit den Briefchen, den Stuhlbriefchen. Warum? Um Dickdarmkrebs zu verhindern. Denn Dickdarmkrebs ist einer der Krebse, die unglaublich gut verhindert werden können.
Und jetzt muss ich auch nochmal fragen, warum jetzt gerade ab 50 und was genau kann ich denn damit verhindern und welche Komplikationen könnte das auch hinterher geben?
Komplikationen kommen später. Erstmal wollen wir jetzt überlegen, warum man das verhindern kann. Es gibt leider Krebsarten. Und das ist bitter. Und das sage ich als Palliativmediziner auch, zum Beispiel Bauchspeicheldrüse oder Speiseröhre. Die sind und bleiben leider eine Katastrophe. Sage ich jetzt mal ein bisschen allgemein, weil die entstehen, wie wir sagen, de novo. Das heißt, aus dem Nix entstehen die. Aber der Dickdarm, habe ich ja gesagt, ist unser Freund. Und der macht, bevor er Krebs macht, der macht keinen de novo Krebs, sondern der macht erstmal Polypen. Die Polypen sind klein. Und die wachsen über Jahre, 6, 8 Jahre wachsen kleine Polypen und wenn man Glück hat und sich an die Spielregeln hält, dann werden diese Polypen entfernt und dann stirbt man eben nicht an Dickdarmkrebs. Und deshalb kann man Dickdarmkrebs verhindern, weil wir nicht den Dickdarmkrebs direkt entfernen, sondern die Vorstufen. Das ist der wirklich springende Punkt. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Ganz viele Hörer denken natürlich auch, klar, wenn ich jetzt so eine Koloskopie habe, das könnte ja unheimlich schmerzhaft sein und ganz, ganz schlimm. Und vielleicht auch die Vorbereitung könnte ganz, ganz schlimm sein. Wie können wir denn da auch den Zuhörern ein bisschen die Angst nehmen?
Ja, da sprechen Sie wirklich ein wichtiges Thema an. Die Darmspiegelung selber, die ist deshalb völlig harmlos, weil sie schlafen, ich guck. Aber die Vorbereitung ist wirklich sehr mühsam. Und das muss ich sagen, ich bin schon lange dabei und es gelingt uns nicht besonders gut, die Menschen darauf vorzubereiten. Das liegt einfach daran, dass, vielleicht kurz zur Anatomie, der Dickdarm ja immerhin 1,20 Meter lang ist. Und der ist so dick wie unser Unterarm. Und der ist voller Biomasse, sage ich immer. Man könnte die Substanz auch anders nennen. Und die Substanz muss raus, sonst sehe ich nichts. Und damit man die los wird, muss man 1-2 Tage sich leider wirklich für die Dickdarmspiegelungsvorbereitung quälen. Quälen heißt, man lässt die Körner weg, man trinkt sehr viel, man muss ziemlich unangenehm schmeckende Substanzen trinken, damit alles rauskommt. Und diese Vorbereitung ist in der Tat, ja, ziemlich mies. Das kann ich nicht schönreden. Aber die Belohnung, längeres Leben, Longevity, ist absolut vorhanden. Beweisbar, ich möchte sie jetzt nicht mit Studien langweilen, aber wir können belegen, dass die Leute, die sich an die Spielregeln halten, alle 10 Jahre Dickdarmspiegelung, deutlich weniger an Dickdarmkrebs sterben als die, die das nicht machen.
Jetzt würde ich ja auch mal so sagen, Mensch, wenn ich vielleicht einen Polyp habe, dann merke ich den doch irgendwie oder ich kann das eventuell spüren und dann sage ich, oh, ich brauche jetzt nicht zur Darmspiegelung gehen.
Von wegen. Das ist nicht so. Die Polypen sind klein, teilweise erstmal Kirschkerngroß, dann Kirschgroß, dann Pflaumengroß. Und wenn man Glück hat, bluten die, dann sehe ich das. Aber die allermeisten Polypen tun nicht weh. Die wachsen stumm vor sich hin, weil das gutartige Mutationen sind. Das ist nicht direkt der Krebs, sondern die Mutation führt erstmal dazu, dass das Gewebe wächst, aber eben noch nicht bösartig ist. Zur Bösartigkeit gehört ja eine Metastasierung und infiltratives Wachstum. Brauche nicht zu vertiefen. Tatsache ist, man spürt keinen Polypen. Krebs spürt man vielleicht, Polypen spürt man nicht. Und einmal vielleicht noch zu der Häufigkeit, auch das möchte ich noch wiederholen, oder nicht wiederholen, sondern erwähnen. In Deutschland sterben roundabout 2800 Leute im Straßenverkehr pro Jahr. Am Dickdarmkrebs sterben 25.000, 10-mal mehr. Jetzt frage ich Sie, haben Sie ein Airbag im Auto? Haben Sie Sicherheitsgurte im Auto? Haben Sie ein Kollisionssystem im Auto? Ja, sicher habe ich das, klar habe ich das, das brauche ich ja. Ja, hallo? Das Risiko ist 10-mal geringer. Sie haben einen Rauchmelder zu Hause, Sie haben alles Mögliche zu Hause. Dann sollten wir aber doch eins der wichtigsten Risikofaktoren, natürlich neben den anderen Sachen, Gewicht, Rauchen ist klar, wenn man das berücksichtigt, dann ist diese Dickdarmspiegelung wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und das sage ich deshalb, weil ich meine Patienten mag und ich möchte die viele Jahre und Jahrzehnte betreuen und ich möchte nicht, dass sie sterben.
Und das hatten Sie gerade schon mal mit dem Auto gesagt, mit dem Airbag, das kostet ja alles was. Und eine Darmspiegelung?
Kostet Mühe und kostet Kraft und man braucht ein bisschen Mut und der Gemeinschaft kostet das was. Ich darf daran erinnern, dass in den USA eine Koloskopie mal eben $1,400 auf den Tisch des Hauses kostet. Das zahlen unsere Krankenkassen und ich empfehle jedem Kassen und auch jedem Privatpatienten regelmäßig das zu machen. Das gibt es auch, wie wir im Ruhrgebiet sagen, für Noppes, ne? Aber man muss es machen und wollen.
Jetzt erklären Sie unseren Zuhörern doch einfach mal, wie gehen Sie denn vor bei so einer Darmspiegelung? So, jetzt ist der Patient sauber, kommt auf den Tisch, ja, wird auf die Seite gelegt, wahrscheinlich nicht auf dem Rücken und dann wird das Koloskop vorgeschoben und was passiert dann?
Also wenn der zu mir kommt, dann ist der erstmal ziemlich genervt, der Patient. Dann ist dem kalt, der hat Angst und der ist sauer auf mich, weil die Nacht vorher nicht schön war. Da entschuldige ich mich erstmal für und dann geht's los. Wir haben so spezielle Buchsen, die hinten eine Öffnung haben. Das ist auch alles relativ charmant versuchen bis zu halten. Und was ich fast immer gebe, ist eine leichte Sedierung, eine leichte Betäubung. Wir arbeiten mit Propofol. Propofol ist im Gegensatz zu den anderen Substanzen, die wir früher genommen haben, hervorragend deshalb, weil innerhalb von 40, 60 Sekunden sie tief und fest einschlafen. Wir kontrollieren vorher Puls, Atmung, Sauerstoff, lalala. Und dann schlafen sie und dann gucke ich mir den Dickdarm an mit einem Spezialgerät, etwa 1,60 Meter lang, vorne eine tolle Kamera, Arbeitskanal, Bautenzüge, mit denen man das bewegen kann. Wunderbar. Wenn ich einen Polypen finde, trage ich den sofort ab. Und dann bin ich in etwa 10 Minuten, Viertelstunde, je nachdem, wenn viele Polypen da sind, 20 Minuten, 25 Minuten fertig. Und dann wird der Patient wach und dann sagt er, wann fangen wir an? Und ich sage, Herr Meier, Frau Müller, wir sind schon fertig. Und dann kommt dieses schöne, breite Grinsen auf dem Gesicht der Patienten, was mir auch große Freude macht.
Jetzt erinnere ich mich auch an einen Fall, das ist persönlich auch gewesen. Bis wohin spiegeln Sie denn?
Ja, das ist eine interessante Frage. Sie wissen vielleicht, Magen-Darm-Trakt fängt ganz kurz mal eben nochmal zur Rekapitulation. Speiseröhre, Magen, dann kommt 6 Meter Dünndarm. Und dann kommt erst der Dickdarm, 1,20 Meter. Interessanterweise, und ich kann Ihnen nicht erklären, warum, macht der Dünndarm nie Krebs. Komisch, ne? Gibt Sachen, die sind einfach komisch. Der Dünndarm macht so gut wie nie Krebs. Zum Beispiel gibt es auch ein anderes Organ noch, was gar nicht so faul ist, aber was auch keinen Krebs macht. Haben Sie was vom Herzkrebs gehört? Nö, ist halt nicht komisch. Ist so. Medizin ist halt eine empirische Wissenschaft. Mhm. Wir gucken uns die Sachen an. Also es gibt ganz viel Dickdarmkrebs und kaum Dünndarmkrebs. Den Dünndarm gucken wir uns nur ganz am Ende an, da wo der Dünndarm nämlich in den Dickdarm mündet. Da sitzt ja auch der Wurmfortsatz, der Blinddarm, das kennen wir. Also wir gucken uns den ganzen Dickdarm an, 1,20 Meter und ein kleines Stückchen vom Dünndarm. Da ist aber meistens nichts los. Da geht's oft um andere Erkrankungen. Morbus Crohn hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Aber das ist eine ganz andere Sache, die Patienten sind deutlich jünger und darum geht es heute nicht. Ich plädiere dafür, dass der Dickdarm, weil der eben ab 50 manchmal Fehler macht, Mutationen, den entsprechend zu kontrollieren. Und das ist lebensverlängernd, lebensrettend. In der Vorsorge gibt es 2, 3 Sachen, die man berücksichtigen muss. Frauen gehen bitte zum Gynäkologen. Das tun die übrigens immer und alle. Da sind die deutlich schlauer als wir als Männer. Prostata ist wichtig, Haut ist wichtig und Dickdarm. Punkt. Die 4 Sachen. Alles andere ist nicht so wichtig.
Wenn ich jetzt mal alles so zusammennehme, was Sie jetzt gerade alles besprochen haben, und Sie können das ja wahrscheinlich besser abschätzen, ab welchem Alter kommen denn da tatsächlich die Patienten zum ersten Mal zur Darmspiegelung?
Das ist eine interessante Frage. Das hat sich ein bisschen auch, Gott sei Dank, verschoben zu jüngeren Patienten. Früher war der Dickdarmkrebs eine Erkrankung der alten Menschen. Heute beobachten wir, dass teilweise auch, ohne jetzt den Hörern Angst machen zu wollen, Leute mit 35, 40 schon Krebs haben können. Aber jetzt kommt das große Aber. Reizdarm ist deutlich häufiger. Und bitte jetzt, wenn Sie möglicherweise diesen Beitrag hören, nicht sofort Panik haben, wenn irgendwo mal ein Püppchen quer sitzt oder mal ein bisschen Blähungen hat oder irgendwie so ein Grummeln und der Stuhl ist mal hart und mal weich. Das ist nicht relevant. Es gibt Alarmsymptome. Da müssen wir drauf achten. Zum einen ist es so, wenn in der Familie Ihr Vater, Ihre Mutter mit, ich sag mal, 50 einen Krebs gehabt haben im Dickdarm, sollten Sie minus 10 Jahre abziehen und dann mit 40 schon vorbeikommen. Also in dem Ausnahmefall sollte man schon eher kommen. Das ist aber eher die Ausnahme. Wichtig ist ab 50 und wichtig ist, dass Alarmsymptome berücksichtigt werden. Und Alarmsymptome sind nicht ein Grummeln und ein Püpschen, sondern Alarmsymptome sind Blut im Stuhl, sichtbar, gehört da nicht rein, Punkt. Und ob es Hämorrhoiden sind oder nicht, spielt keine Rolle, weil auch Menschen, Sie werden es nicht glauben, mit Hämorrhoiden kriegen Dickdarmkrebs. Und die machen dann nämlich manchmal den Fehler und sagen, ach ja, wird schon die Hämorrhoide sein. Und Tatsache ist, da wächst noch was anderes. Und brutaler Gewichtsverlust. Ich frage die Patienten immer, haben sie abgenommen? Sagen die, leider nicht. Nee, ich sage, das Abnehmen, was ich meine, da würden sie nicht drüber schmunzeln. Denn das sind 10 Kilo im halben Jahr, ohne dass man es weiß oder dass man es merkt. Und dann gibt's noch andere Symptome. Aber man kann sich auf Symptome im Grunde nicht verlassen, wenn die auftauchen. Dicker Bauch wegen Bauchwasser, Gelbsucht, starker Körpergewichtsverlust, Schmerzen, dann sind wir schon in einem anderen Krankheitsstadium und dann geht's leider manchmal Richtung Palliativmedizin. Und es bricht mir wirklich das Herz, auf unserer Palliativstation Patienten betreuen zu dürfen, zu müssen, die 40, 45, 50 sind mit einem Dickdarmkrebs. Die frage ich natürlich nicht mehr, ob sie bei der Dickdarmspiegelung waren. Nein, weil sie waren dann nicht. Aber das gilt es zu verhindern. Und ich bitte alle Zuhörer und alle pfiffigen Menschen, kommt zur Darmspiegelung. Es ist nicht toll, die Vorbereitung, weiß ich selber. Aber ich habe schon auch 2 Mal eine Spiegelung gemacht, alles gut. Fragen mich auch immer, haben Sie das denn schon gemacht? Ja, sicher habe ich das schon gemacht.
Selber gespiegelt?
Ja, ich habe mich selber spiegeln lassen.
Ah, okay.
War gar nicht so einfach, jemand zu finden, dem ich so vertraute. Da habe ich meinen alten Oberarzt genommen. Viele Grüße gehen raus nach, sage ich jetzt nicht. Jedenfalls, nein, ich bin da safe. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn man Longevity, ne, wenn man an seinem Leben hängt, lässt man nicht nur die Fluppen weg, achtet ein bisschen auf die Kilos, Blutdruck, Zucker, habe ich ja schon gesagt, sondern geht auch mit 50 einmal zum Doc seines Vertrauens, sagt, yo, ich gehe jetzt nach Canossa, yo, ich trinke das Zeug, ich knechte mich, um lange dabei zu bleiben.
Jetzt hatten Sie eben noch was Interessantes gesagt. Ab 35 passiert das jetzt schon immer häufiger und die Patienten werden auch immer jünger. Liegt das eventuell auch an unserer Ernährung beziehungsweise an diesen vielen Dingen, die wir in der heutigen Zeit haben, die, ja, ich sag mal, Konsum und so weiter, dass sich da auch unser Leben verändert und nicht nur unser Leben, sondern auch unser Darm?
Sehr guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt. Ja, da ist was dran. Wir haben uns vom Neandertal ja auch ernährungstechnisch etwas gewandelt, muss man sagen. Im Neandertal war Rewe, Aldi und Lidl zu noch, gab's noch nicht. Da mussten wir Zeug noch unter den Wurzeln hervorziehen oder mal ein totes Karnickel essen. Heute ist es so, dass wir sehr viel Fleisch essen. Ich bin bei Gott kein Vegetarier. Aber wir essen viel, was ungesund ist, Fast Food und rotes Fleisch ist nachgewiesenermaßen etwas Dickdarmkrebs fördernd. Rauchen sowieso, ganz ehrlich auch. Ich bin bekennender Nichtraucher, haben Sie vielleicht schon mal gemerkt. Aber auch da ist das Rauchen schlecht. Alkohol spielt da weniger eine Rolle, das ist mehr bei Pankreatitis. Unterm Strich kann man mit einer Ernährung durch Reduktion von rotem Fleisch etwas präventiv vorgehen. Aber letztlich ist eine gesunde Ernährung an anderen Punkten viel wichtiger, dass wir ein bisschen aufs Cholesterin achten. Also die mediterrane Ernährung ist Trumpf. Und ich bin, was die Ernährung angeht, immer der Meinung, man sollte auf seinen Gürtel achten. Und da sind Löcher drin. Und wenn es in die ein oder die andere Richtung sich ändert, dann ist irgendwas im Busch. So viel zur Prophylaxe, die gut ist. Die beste Erkrankung ist die, die man nicht kriegt. Deshalb, ich will den Dickdarmkrebs gar nicht mehr sehen. Wir könnten, es gibt einen schönen Beitrag von einem Professor, ein vermeidbarer Krebs. Ey, und wenn wir lange dabei sein wollen, dann sollten wir zumindest Sachen, die wir verhindern können, wirklich verhindern. Sie merken, ich bin da durchaus auch emotional unterwegs, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, das ernst zu nehmen.
Also es ist auch eine Herzensangelegenheit.
Absolut.
Und jetzt noch einmal ganz kurz, ich sag mal, wir haben 10 Patienten oder Sie haben 10 Patienten am Tag oder ich sag mal 10 Patienten am Tag,
roundabout
zur Darmspiegelung.
Ja, wir sind ja zu mehreren, ne? Die Oberärzte, super Leute.
Gar keine Frage. Wie viele Polypen finden wir denn da?
Ja.
Wenn man das mal so
Pi
mal Daumen sagen kann.
Also ich sag den Leuten immer, wenn die zur reinen Vorsorge-Koloskopie kommen mit 50, 55, also die Pfiffigen, dann sitzen die da und dann sage ich, wissen Sie was, es kann gut sein, dass Sie zu den 80% gehören, die keine Polypen haben, dann machen wir die Untersuchung für den Arsch. Schmunzeln die natürlich immer, das sage ich bewusst so ein bisschen provokant auf Deutsch. Bei diesen 80%, bei diesen 4 von 5 finde ich keine Polypen. Aber hey, denen gebe ich einen Zettel, da steht drauf 10 Jahre Ruhe. Und das ist gut, wie ein TÜV-Stempel. Und bei 20%, immerhin jeden 5. und die merken nichts, die kommen aus freien Stücken, ohne irgendwelche Beschwerden, finde ich Polypen. Und denen sage ich, guten Tag heute für Sie. Wir haben nämlich Polypen gefunden, die haben wir entfernt. Allerdings empfehle ich Ihnen, schon in 4, 5 Jahren vorbeizukommen, weil Sie uns bewiesen haben, dass Ihr Dickdarm die Fähigkeit besitzt, diese Polypen auszubilden. Wenn Sie sich aber an die Spielregeln halten und in 4, 5 Jährchen wieder vorbeikommen, dann ernten wir die nächsten Polypen ab, reset to zero, und dann sterben Sie nicht an Dickdarmkrebs. Und so habe ich beiden Leuten was Gutes getan. Den 80%, die gehen singend nach Hause 10 Jahre Ruhe, und den 20%, ja, die sagen, okay, kommen in 5 Jahren wieder, aber die leben auch weiter. Das ist der Punkt.
Jetzt müssen wir noch über eine Sache sprechen. Jetzt gibt es einen Dr. Brauchsiepe, der die Koloskopie macht, die Darmspiegelung macht. Kann man denn eventuell durch auch andere Methoden den Darmkrebs feststellen?
Das kann man. Also den Darmkrebs selber feststellen, da geht's natürlich Ultraschall, CT. Aber wir wollen ja noch, die Frage ist sehr
richtig. Wir sind ja noch bei den Polypen, ne?
Genau. Richtig. Die Frage ist sehr richtig. Kann man, wenn man sich denn so gar nicht anfreunden kann mit der Koloskopie,
genau.
Soll ja einige wenige Menschen geben, die nach diesem Interview vielleicht noch Zweifel haben, dann bitte nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dann zumindest den Bluttest im Stuhl machen. Das nennt sich IFOB, immunologischer fäkaler okkulter Bluttest. Da kann ich gucken, nee, gucken kann ich nicht, da kann ich ablesen, ob da menschliches Blut im Stuhlgang drin ist. Dieser Test, zahlt die Kasse natürlich auch, macht man mehrfach. Wenn der positiv ist, weiß ich, hey, da ist Blut im Stuhlgang. Jetzt fragt mich dann der Patient, wo kommt das denn her? Weiß ich nicht. Das können sein Nasenbluten, Zahnfleischbluten. Das kann Speiseröhre sein, das kann Magen sein, das können Hämorrhoiden sein, das kann sogar gynäkologisch eine Blutung sein, kann aber auch Dickdarmpolypen sein. Deshalb bitte, wenn man schon sich zur Koloskopie nicht entschließen kann, aus welchen Gründen auch immer, meist ist es die nervige Vorbereitung, dann zumindest die Stuhlbriefchen machen. Die sind alle 2 Jahre auch für Noppes beim Hausarzt. Allerdings auch nur, bitte zuhören, auch nur, wenn man dann, sollte das Ding positiv ausgehen. Positiv heißt in der Medizin immer ja, Nachweis. An sich ist das für die Patienten negativ. Aber sollte das positiv ausgehen, dieser Test heißt, da ist Blut im Stuhl drin, dann muss man auch zur Dickdarmspiegelung gehen. Wenn man das nicht will, dann kann man sich auch den Test schenken. Und dann werde ich oft gefragt, Mensch, Herr Doktor, ein Test war positiv, aber danach habe ich 3 Teste gemacht, die waren negativ, muss ich trotzdem kommen? Ja, weil nämlich, wenn ich einmal bei Rot über die Ampel fahre, kann ich nicht 3-mal bei Grün drüber fahren und der Strafe entgehen. Also somit kann man das in etwa vergleichen. Okay. Bitte, wenn man den Test macht und leider den Nachweis hat, sollte man eine Dickdarmspiegelung dann in Folge veranlassen. Wenn nicht, kann man sich die ganze Sache auch schenken.
Aber Sie würden immer eine Darmspiegelung vorziehen.
Ja, warum? Weil 95% Sicherheit mehr als 40% Sicherheit sind. Ja. Und in Deutschland hat man, die Amis zum Beispiel, die Amis machen gerne Sigmoidoskopien. Das sind Spiegelungen der letzten 30, 40 Zentimeter nur des Sigmas, weil die nicht so viel Kohle haben und weil sie im Ami auch sagen, boah, 2/3 oder die Hälfte sind besser als den ganzen Dickdarm. Der Deutsche möchte, wenn, eine akkurate 100%ige Diagnostik und die kann nur die Koloskopie bringen. Die Amis sind da etwas lockerer oder auch ärmer, je nachdem. Ärmer im Geiste, ärmer im Portemonnaie, weiß ich nicht.
Ja, dann haben wir anscheinend doch da ein gutes Gesundheitswesen.
Wohl wahr.
Was uns dann auch ermöglicht, ab 50 die Darmspiegelung, ich sag mal, kostenfrei für die Personen durchzuführen.
Männlein wie Weiblein. Ganz wichtig, früher war das noch etwas differenzierter, weil Frauen etwas später Dickdarmkrebs kriegen, statistisch. Aber wir bewegen uns, wie gesagt, mit dem Manifestationsalter in die jüngeren Regionen. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass wir Infektionserkrankungen besser in den Griff kriegen und dass Leute heute auch Longevity insgesamt, das sehe ich bei meinen Kindern, doch weniger Alkohol trinken und auch weniger rauchen. Also früher waren die Feiern anders, was zum Beispiel Alkohol angeht. Ich weiß, der eine oder andere wird sich da vielleicht nicht mehr dran erinnern.
Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr dran.
Genau. Die Nacht von Freitag auf Montag.
Ja. Okay. Herr Dr. Borgsiepe, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie ja bei unserem Podcast mitgemacht haben und dass Sie uns so viele wichtige Informationen gegeben haben. Und ja, vielen, vielen Dank.
Herr Theissen, liebe André, war mir eine Ehre, war mir ein Vergnügen und außerdem macht mir das auch Spaß und Freude, können Sie mir glauben. Ja. Ihnen alles Gute.
Und ich wünsche uns beiden Longevity.
Yes.
Yes.